Hallo und herzlich willkommen zum Swimcast, dem ersten Olympia-Update aus dem Aquatic Center in Tokio. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie bereits angekündigt und nun noch in die Tat umgesetzt, möchte ich euch gerne an jedem Morgen nach dem Finalabschnitt, also nach dem kompletten Wettkampftag, der hier in Deutschland dann mitten in der Nacht endet, ein Update, einen Überblick über die Ergebnisse, Ereignisse aus dem Aquatic Center in Tokio bieten. Das Ganze soll sich auch zeitlich tatsächlich im Rahmen halten. Drückt mir die Daumen, dass das auch gelingt. Also mein Rahmen sind so ungefähr 15 bis maximal 25 Minuten, je nachdem, wie viele Ergebnisse und Geschichten es so zu erzählen gibt. Und damit lasst uns auch direkt einsteigen nach dieser kurzen Einführung dessen, was euch hier heute erwartet, in die erste Folge des Ganzen. Und zwar möchte ich vielleicht ein paar Worte vorneweg an euch richten, denn es ist mir vor allen Dingen wichtig, dass mir schon wieder negativ an der einen oder anderen Stelle in den Berichterstattungen aufgefallen ist, möchte ich eigentlich versuchen, in den Berichten, in den Erzählungen ganz viel positive Vokabeln zu verwenden, denn wir reden hier schließlich über den Höhepunkt, den manche Sportler nur einmal in ihrem Leben erleben werden oder gerade im deutschen Team, wo wir so viele Neulinge und Olympia-Erstlinge dabei haben, die sicherlich aufgeregt sind, die ihr Bestes geben, die mit dem, niemand geht dort auf den Startblock und sagt, ja okay, wenn das heute nicht funktioniert, dann ist das halt so, sondern alle wollen ihr Bestes geben und entsprechend soll das bitte auch honoriert werden und vor allen Dingen am ersten Wettkampftag ist ja der Druck auch entsprechend hoch, direkt abzuliefern und für das Team einen guten Start abzugeben. Genau, also ganz viele positive Vokabeln benutzen und nicht so viel von Enttäuschungen oder es war ja nur der 12. Platz oder ähnlichen Geschichten zu reden, sondern auch den 12. Platz durchaus als Leistung und Erfolg anzuerkennen und den für den Athleten in ein persönliches Verhältnis zu rücken. Auch das wird uns heute noch das eine und andere Mal begegnen. Ansonsten war der erste Wettkampftag in Tokio geprägt von zwei großen Themen. Das eine waren einige Favoritenstürze, die es gab, beziehungsweise einige Favoriten, die nicht gewonnen haben, die nicht ihr Event als Sieger beendet haben. Und die zweite große Story war jetzt nach dem Finalabschnitt kristallisiert sich heraus die große Frage, okay, sorgen Finalläufe im Vormittag, im Morgenbereich dafür, dass die Wettkampfleistungen nicht so sind, wie sie normalerweise in einem Nachmittagsfinale zu erwarten wären. Und das führt uns auch direkt zum ersten Wettbewerb im olympischen Schwimmbecken, nämlich den 400-Meter-Lagen der Männer. Hier war ein deutscher Starter auf dem Startblock angetreten, Jakob Heidmann, wollte Revanche nehmen für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro, wo er als Fünfter aus den Vorläufen leider disqualifiziert wurde und nicht den Einzug ins Finale schaffen konnte und wollte jetzt hier das Ganze in Tokio nochmal gerade biegen und ins Finale einziehen. Das ist ihm leider nicht gelungen, denn in 4 Minuten 12.09 belegte er nach den Vorläufen den 12. Platz. Und wenn jetzt schon die Vokabel leider tatsächlich gefallen ist, dann tut es mir eher leid, dass Jakob sich nicht für das Finale qualifizieren konnte und nicht, dass die Zeit so schlecht war, denn 4:12:09 ist tatsächlich nur eine Hundertstel über seinem deutschen Rekord, der inzwischen auch schon einige Jahre alt ist und das kann durchaus als Erfolg gewertet werden. Wir hatten uns in der Vorberichterstattung mit Jakobs 400 Meter Lagen etwas intensiver auseinandergesetzt, die einzelnen Delfin, Rücken, Brust und Kraul, Zwischenzeiten, mal skizziert, vor allen Dingen die bei seinem deutschen Rekord gefallen sind und die er dann bei seiner Saisonbestzeit in Berlin 4 Minuten 14 geschwommen ist. Also hier nochmal eine zweisekündige Verbesserung zu dem Quali-Event, das im Mai stattgefunden hat. Und da können wir definitiv festhalten, dass Jakob offensichtlich einen ganz klaren Rennplan hatte, eine ganz klare Renneinteilung. In 56,60 Sekunden über die 100 Meter Delfin ist er für seine Verhältnisse wahnsinnig schnell angegangen, lag damit 2,4 Sekunden unterhalb seines deutschen Rekordes. Dort war seine Angangszeit dann entsprechend 59 Sekunden über die Delfin-Strecke, wobei er die 56,6 auch schon so ähnlich in Berlin abgeliefert hatte. Da hatte ich ja schon angekündigt, dass er da wohl gucken wollte, okay, wie fit bin ich denn vorne drauf. Dann folgten die 100 Meter Rücken in 1:06:30, was der identischen Zeit bei seinem deutschen Rekord entspricht, einer Zeit von 1:10, die ebenfalls der gleichen Zeit bei seinem deutschen Rekord entspricht und 59,10 Sekunden über die 100 Meter Kraul, die dann wiederum 3,1 Sekunden langsamer waren als bei seinem deutschen Rekord. Und da sehen wir schon, wo der Hase im Pfeffer liegt. Dass es nach sehr, sehr fulminantem und sehr, sehr starkem Beginn über die Delfin-Rücken- und Bruststrecke dann nicht für die letzten 100 Meter Kraulstrecke gereicht hat, um hier in neuer Bestzeit, in neuer deutscher Rekordzeit ins Ziel zu schwimmen. Vielleicht nochmal, um diese Schwäche ein bisschen zu untermauern, das weiß Jakob natürlich, das ist natürlich auch international bekannt, wo da seine Probleme sind oder wo er Defizite hat im Vergleich zur internationalen Elite. Nach 200 Meter waren aus den Top 20 nur zwei Athleten langsamer als Jakob in seinem Vorlauf. Also da ist definitiv noch Zeit zu arbeiten, beziehungsweise daran sollte noch gearbeitet werden. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, dass Jakob dann im Anschluss im ZDF-Interview betont hat, dass er eigentlich gerne etwas besser geschwommen wäre, ohne dass er jetzt unzufrieden geklungen hat, und hat das Ganze als guten Start für das deutsche Team betitelt und hat auch zusätzlich nochmal die gute Stimmung im deutschen Team betont, und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, vor allen Dingen im Vergleich zu den Olympischen Spielen in Rio von vor 5 Jahren. In einigen Medien wurde in der Vorberichterstattung tatsächlich der Eindruck erweckt, dass Jakob Chancen hätte, ins Finale einzuziehen, beziehungsweise das durchaus so sein Ziel sein sollte. Dem Ganzen habe ich versucht, einen Riegel vorzuschieben, und hatte ja gesagt, dass für eine Finalzeit vermutlich eine Zeit von deutlich unter 4 Minuten 12 geschwommen werden muss. Damit habe ich auch nicht Unrecht gehabt, wobei mich das Niveau in den Vorläufen doch tatsächlich sehr, sehr überrascht hat. Denn es war eine Zeit von 4 Minuten 10 und 20 Hundertsteln notwendig, um sich unter die besten 8 und damit in das Finale reinzuschwimmen. Sehr zum Leidwesen des absoluten Topfavoriten Daya Seto, der in 4 Minuten 10, 54 das Finale an 9. Stelle verpasst hat und damit für die erste richtig große Überraschung bei den Olympischen Schwimmwettbewerben gesorgt hat. Daya Seto hat dann im Anschluss im Interview, zumindest bei SwimSwam war das so zu lesen, gesagt, dass er sich tatsächlich verpokert hat, ganz einfach, ganz simpel, was ich nicht so ganz verstehen kann, weil in seinem Vorlauf ist er schon auch nur Vierter oder Fünfter sogar geworden. Da hätte er sehen müssen, dass links und rechts die Schwimmer an ihm vorbeiziehen, und dann bietet sich's einfach an, weiter mit Vollgas in die Wand zu schwimmen, um eben diesen Finalplatz nicht zu verlieren. Genau, deswegen hat er das Finale um 3/10 verpasst. Und um das Ganze nochmal einzuordnen, Daya Seto hatte vermutlich recht mit seiner Voraussehung, dass seine Zeit von 4:10:50 für das Finale reichen sollte, denn mit der Zeit des 8., mit der, ich glaube, Joe Litchfield dann ins Finale kam, 4:10:20, die hätte in Rio de Janeiro für den 4. Platz gereicht, also wäre nur knapp am Podium vorbeigeschwommen. Die Finalqualizeit, also die Zeit für die Top 8 2016, lag bei 4 Minuten 14, bei der Weltmeisterschaft 2017 bei 4 Minuten 15 und bei der WM 2019 ebenfalls bei 4 Minuten 15. Also die Schwimmer mussten hier über 5 Sekunden schneller sein als vor 2 Jahren bei den Weltmeisterschaften, was ein riesiger, riesiger Sprung ist und das Niveau verdeutlicht, auf dem sich die 400 Meter Lagen in der Breite derzeit bewegen. Ich sage ganz bewusst in der Breite, denn im Finale sieht das im Moment so aus, dass die 400 Meter Lagen in der Spitze sehr langsam geworden sind. Nachdem Michael Phelps Weltrekord von 4 Minuten 3 immer noch Bestand hat und in den letzten Jahren Zeiten um 4:06, 4:07 geschwommen werden mussten, um entweder einen WM- oder Olympiatitel mit nach Hause zu nehmen, hat in dieser Olympiade eine Zeit von 4:09:42 von Chase Kalish gereicht, um sich den Titel Olympiasieger für alle Zeiten ans Revers heften zu dürfen. Er hat knapp gewonnen vor seinem Mannschaftskameraden Jay Litherland, der in 4:10:28 Zweiter geworden ist, und Brandon Smith aus Australien, der in 4:10:38 den 3. Platz belegte. Und da habt ihr jetzt völlig zu Recht hingehört, dass die Zeit aus den Vorläufen, mit denen man ins Finale gekommen ist, im Finale wiederum gereicht hätte, um dort Zweiter zu werden. 4:10:28 die Zeit des Zweiten, 4:10:20 die Zeit des 8-Qualifizierten. Und die 400 Meter Lagen haben nochmal deutlich gemacht, warum das eigentlich ein sehr, sehr attraktives Rennen ist, auch wenn es für die Schwimmer viel Schinderei im Training bedeutet, denn das Feld, das sich immer wieder durcheinander würfelt, die verschiedenen Stärken und Schwächen des Einzelnen wirklich offenbart. So war es der Franzose Léon Marchand, der über die 100 Meter Delfin mutig voranschwamm, dann vom Feld eingeholt wurde, das über die 8 Bahnen noch während der Busstrecke sehr, sehr weit auseinandergezogen lag. Und sich dann aber zu einem super, super engen Finish im Finale oder im Kraul-Schlusssport wieder zusammenstauchte und zusammenbalgte. Im Finale reden wir von Zeiten, die das langsamste 400 Meter Lagenfinale seit 2001 bedeuten. Also seit 20 Jahren war kein Finale mehr so langsam wie das jetzige Olympiafinale, und das will schon ordentlich was heißen. Es scheint hier also so, dass tatsächlich bei den sehr anstrengenden Strecken diese Regenerationszeit zwischen Vorlauf und Finale Also diese eine Nacht schlafen, man kommt dann relativ spät ins Bett, ist aufgeregt, ist nervös, schläft vielleicht auch nicht so gut ein, muss dann wieder zeitig aufstehen, um vorzubereiten, nicht förderlich ist für die Leistung. Was sich auch darin niederschlägt, dass alle außer dem Sieger Chase Kalish im Finale langsamer waren als bei ihren jeweiligen Vorläufen. Der Ungarn David Verrasztó belegte den vierten Platz und der Brite Max Litchfield war nicht Joe Litchfield, sondern Max Litchfield ist dann Fünfter geworden. Ja, soweit zu den 400 Meter Lagen der Männer. Wir haben also einen neuen Olympiasieger. Herzlichen Glückwunsch an Chase Kalish. Es ging weiter im Becken mit den 100 Meter Schmetterling der Frauen. Und diese Strecke habe ich mal unter den Titel gestellt, schwedischer Schmetterling. Denn die große Frage war ja eigentlich, ob Sarah Sjöström nach ihrer Ellbogenverletzung wieder fit ist und wie fit sie jetzt tatsächlich ist. Und wir können diese Frage inzwischen mit vollkommener Sicherheit beantworten. Sie ist sehr, sehr fit. Denn sowohl im Vorlauf als auch im Halbfinale, das heute Nacht stattgefunden hat, legte sie jeweils die schnellste Rückbahn hin. Im Vorlauf konnte ihr dort nur noch Emma McKean aus Australien das Wasser reichen. Das waren die einzigen beiden Schwimmerinnen, die unter 30 Sekunden auf der Rückbahn geblieben sind. Die Bestzeiten gingen an Zhang Yufei und Emma McKean, die als einzige im Vorlauf unter 56 Sekunden geblieben sind, nämlich zeitgleich in 55,82. Wir sehen hier also schon, dass die beiden Erstplatzierten auch gar nicht so langsam unterwegs waren. Unter 56 Sekunden sollte im morgigen Finale, das jetzt in der kommenden Nacht stattfindet, tatsächlich für eine Medaille reichen. Ist auch gar nicht so wild, sich für die 100 Meter Delfin da jetzt zu schonen. Dass das nach hinten losgehen kann, haben wir bei Daya Seto gesehen. Von daher lieber Vollgas. Bei 100 Delfin sind eigentlich nicht lang genug, um dort riesige Laktatwerte aufzubauen. Viel wichtiger ist da ein korrektes Ausschwimmen, denn das Laktat schiebt erst so eine ganze Weile nach dem Zielanschlag nach und wird nicht schon während des Rennens, wie zum Beispiel bei 400 Kraul, 400 Meter Lagen, angehäuft und aufgebaut. Für den 16. Platz, der fürs Halbfinale berechtigt hätte, hat eine Zeit von 58,8 Sekunden gereicht, was vielleicht ein bisschen Ärger nach sich gezogen hat, denn Lisa Höping war die schnellste Schmetterlingsschwimmerin in unserem Quali-Zeitraum in Deutschland in 58,07 Sekunden und wäre damit ist damit zwar nicht unter dem FINA A-Cut geblieben, aber als einzige Qualifikantin unter dem B-Cut. Man hätte hier also einen Antrag bei der FINA auf Startberechtigung durchaus stellen können. Ist jetzt aber nicht ganz so wild, da Lisa ihren späteren Einsatz noch in der 400-Kraul-Staffel hatte und die mit Sicherheit Vorrang gehabt hätte, so oder so. Es qualifizierten also 16 Schwimmerinnen für das Halbfinale, in dem direkt im ersten Halbfinale die Französin Marie Wattle in 56,16 Sekunden einen neuen französischen Rekord aufgestellt hat und ihren Vorlauf damit auch gewonnen hat und im zweiten Vorlauf und damit als Zweitplatzierte sich für das Finale qualifizieren konnte. Im zweiten Vorlauf war da nur noch die Chinesin Zhang Yufei schneller als Wattle in 55,89 Sekunden und blieb damit als einzige unter der 56 Sekunden Marke. Für das Finale musste eine Zeit von 57,19 Sekunden geschwommen werden und hier hat sich Anastasia Skurdai dann als achte und auch als jüngste Schwimmerin für das Finale qualifiziert. Morgen sicherlich der Weltrekord in Gefahr, 55,48 Sekunden, da gibt es ein paar Schwimmerinnen, die in diese Sphären vorstoßen können. Zhang Yufei natürlich vorweg, Emma McKeon. Sei da auch noch genannt und Sarah Sjöström wird auch um eine Medaille mitschwimmen wollen. Sjöström hat auch im Halbfinale wieder die schnellste Rückbahn hingelegt, 29,55 Sekunden. Die aktuell viertplatzierte Amerikanerin Tori Husky hat dort erneut nach dem Vorlauf schon Defizite offenbart. In 30,33 Sekunden schwamm sie die langsamste Rückbahn aller Finalteilnehmerinnen. Das bringt uns direkt zum ersten Highlight des, aus deutscher Sicht zum ersten Highlight des Finalabschnittes, nämlich den Finale der 400 Meter Freistil der Männer. Und hier hat sich völlig überraschend in den Vorläufen Henning Mühlleitner als schnellster qualifiziert fürs Finale. Und das Ganze kam nämlich sogar so überraschend, dass die FINA, die ihn auf ihren Social Media Kanälen immer die Vorlaufschnellsten bebildert hatte mit einem Glückwunschbild, gar kein aktuelles Bild von Henning Mühlleitner zur Verfügung hatte, sondern dafür eins von einem Australier genommen hat. Hat das auch gar nicht vertuscht, sondern hat einfach nur nicht seinen Namen dort genannt, konnte das Ganze aber dann einige Zeit später noch nachliefern mit einem Foto aus seinem Finish. Also das illustriert hier sehr, sehr schön, aus welcher tiefen, in Anführungsstrichen, Versenkung Henning Mühlleitner sich hier in die Weltspitze geschwommen hat, in einer Zeit von 3 Minuten 43,67 Sekunden seine Bestzeit, die er erst im Mai aufgestellt hat, nochmal um satte 2 Sekunden unterboten und Ja, sichert sich damit völlig zu Recht die Mittelbahn im Finale. Eine herausragende Renneinteilung hat ihm diesen Platz auch beschert. In 54,9 Sekunden die ersten 100, 57,2, 56,1, 55,6. Und das war exakt wohl der Raceplan, den er sich mit seinem Trainer Matt McGee auch auseinander oder zusammen erarbeitet hat. Der zweite deutsche Starter Lukas Mertens konnte die Erwartungen oder hat in seinen ersten Olympischen Spielen, wir wollen positiv bleiben und das ist ja manchmal schwer, es sind seine ersten Olympischen Spiele von Lukas Mertens, von daher lassen wir vor allen Dingen hier gar kein schlechtes Wort aufkommen. Der in 3:46:30 den 12. Platz belegte, wird damit vermutlich nicht ganz zufrieden sein, da er 1,5 Sekunden über seiner Zeit aus dem Mai geblieben ist. In 53,9 Sekunden sehr schnell vorne raus, 57,9 drauf und dann zweimal 57,2 hinten drauf. Sehr konstant, alles gut, alles fein. Mit Sicherheit spielt da die Nervosität eine Rolle. Das erste Mal bei Olympia, sein erster Start im Seniorenbereich, ja noch nie WM oder EM mit den Erwachsenen zusammen geschwommen. Von daher viel Lehrgeld und Erfahrung, was er hier gezahlt hat. Das ist wichtig, das gehört mit dazu. Und er hat ja noch ein paar Starts offen. Die 200 Freistil kommen noch, die 4x200 Kraulstaffel und die 1500 Meter Freistil kommen auch noch ganz am Wettkampfende und wenn die Konzentration tatsächlich mehr auf den 1500 Kraul liegt, dann ist das auch völlig okay, dass die 400 Kraul jetzt hier nicht so gelaufen sind, denn dann setzt das Tapern immer deutlich später ein und dann kann der Sportler jetzt noch nicht an der Stelle Lukas Mertens in seiner besten Verfassung sein. Das werden wir erst aber am Ende der Wettkampfwoche beurteilen können, wie die so läuft und wenn Lukas ganz viel Erfahrung sammelt, dann hat er auch seine Aufgabe hier erfüllt. Im Großen und Ganzen können wir eigentlich festhalten, dass die 400 Kraul auch sehr langsame Vorläufe waren und für mich eigentlich die Enttäuschung im ersten Abschnitt, denn eigentlich hatte ich hier viel, viel mehr erwartet, dass der Zeiten bereits sehr, sehr schnell sind. Für den Platz 8 hat eine Zeit von 3:45:68 gereicht. Ich hatte eher erwartet, dass eine Zeit von einer flachen 3:44, also 1,5 Sekunden schneller, benötigt werden wird, um ins Finale zu kommen, da das Feld super, super dicht war und sehr, sehr eng beisammen geblieben ist. Im Finale hat gefehlt kein Danas Rapsis aus Litauen, der sonst gerne mal sehr, sehr schnelle Zeiten bringt, aber bei Höhepunkten, zumindest so war es den internationalen Stimmen zu entnehmen, bei Höhepunkten dann doch mal hinter den Erwartungen zurückbleibt. Auch das hat sich hier nochmal bewahrheitet. Und dann sah das Finale einen famosen Überraschungssieger, den wirklich gar keiner, niemand auf dem Zettel hatte, und zwar der Tunesier Hafanui hat den Olympiatitel gewonnen in 3:43:36. Sensationelles Rennen von vorne weg, auch war die ganze Zeit in der Spitzengruppe, konnte sich dort halten, ist auf Bahn 8 zum Titel geschwommen. Als zweiter nach ihm ins Ziel kam der Australier Jack McLaughlin in 3:43:52, ebenfalls auf der Randbahn. Und als dritten Platz belegte der Amerikaner Kieran Smith in 3:43:94. Also von den Zeiten her am Ende dann doch ein sehr, sehr flottes Rennen oder ein sehr enges Rennen. Nicht überragend schnell, ich hätte gedacht, unter 3:43 wird es wohl gehen müssen. Aber dem war nicht so. Henning Mühlleitner belegte zeitgleich mit Felix Auböck den vierten Platz in 3:44,07, also nur 1/13 hinter dem Drittplatzierten, hätte natürlich mit seiner Vorlaufzeit, hätte er den dritten Platz oder sogar den zweiten, ich gucke nochmal kurz nach, hätte den dritten Platz belegt mit seiner Vorlaufzeit. Trotzdem, dieser vierte Platz übertrifft bei weitem alle Erwartungen, die wir hier vorher stellen konnten. Herzlichen Glückwunsch an den Trainer Matt McGee und an Henning Mühlleitner für diese herausragende Arbeit. Über die 400 Meter Freistil, wir hatten ja vorhin mal kurz das Thema, wie das so ist mit den Vorlaufzeiten am Abend und den Finalzeiten am Morgen. Über die 400 Meter Freistil war die Diskrepanz nicht so groß, denn es wurden identische oder schnellere Zeiten als im Vorlauf geschwommen. Was natürlich vielleicht auch daran liegt, dass das Niveau im Vorlauf schon relativ niedrig gewesen ist. Henning Mühlleitner, um das nochmal zu verdeutlichen, hat im Finale die gleiche Taktik an den Tag gelegt, wie er schon im Vorlauf geschwommen ist. 54,86 Vorlauf, die ersten 100, 54,91 im Finale. Dann 57,16, 56,95 im Finale, also hier 2/10 schneller, was er auf dem dritten 100 ein bisschen bezahlt hat, dort 0,8 langsamer gewesen, 56,86 zu 56,06. Und quasi fast eine identische Schlusszeit für die letzten 100, 55,35 zu 55,59. Aber wir gratulieren dem Deutschen Schwimmverband zum vierten Platz im Finale und wenn ich mich recht erinnere, ist das schon heute besser als alles, was wir in Rio 2016 abgeliefert haben. Von daher kann es nur noch aufwärts gehen. Der Wettkampf setzte sich fort mit den 400 Lagen der Damen. Hier in den Vorläufen keine große Überraschungen dabei, haben sich eigentlich alle qualifiziert, die mit denen auch im Finale zu rechnen war. Es folgte allerdings dann im Finale die japanische Erlösung, nachdem Daya Seto den Titel über die 400 Meter Lagen bei den Männern verpasst hat, hat seine Landsfrau Yui Ohashi den Siegertitel eingefahren. Ein sehr, sehr kontrolliertes Rennen, vor allen Dingen über die Rückenstrecke ist sie dort dem Feld etwas enteilt. Die eigentliche Top-Favoritin Katinka Hostschuh konnte ihre Stärken im Rücken- und Delfinschwimmen nicht ausspielen, hat am Ende den fünften Platz belegt, ist mit 4 Minuten 30 Meldezeit in den Wettkampf reingegangen und hat am Ende in 4 Minuten 35, 98, also knapp 6 Sekunden langsamer, den fünften Platz belegt. Und da hatte ich ja auch schon mal ein paar Fragezeichen aufgeworfen, so, wie ist das jetzt? Seit ungefähr anderthalb Jahren trainiert sich Katinka ja selber unter der Aufsicht eines Coaches, aber macht ihre eigenen Pläne. Das scheint tatsächlich nicht so richtig einfach zu sein und im Moment nicht zum Erfolg zu führen. Den zweiten Platz und dritten Platz belegen jeweils die Amerikanerinnen. Den zweiten Platz Emma Wyand, die sich um 8 Zehntel zum Vorlauf steigern konnte auf 4:32.76 und den dritten Platz Hayley Flickinger in 4:34.90. Auch hier eine Sekunde besser geworden als im Vorlauf. Und um das Narrativ nochmal aufzugreifen, Vorlauf schnell, Finale langsam, weil morgens, auch das lässt sich hier bei den Damen nicht unbedingt bestätigen und unterschreiben. Der sechste, siebte und achte Platz waren jeweils langsamer als im Vorlauf, was ja häufig auch nicht so überraschend ist, wenn man hinten liegt, aber der erste, zweite, dritte, vierte und der fünfte Platz waren jeweils schneller als in ihren Vorläufen heute Morgen. Wir gratulieren also den japanischen Gastgebern zu ihrem ersten Gold. Es folgen die 100 Meter Brust der Männer und hier hat Adam Peaty für Aufsehen gesorgt im Vorlauf, der sich eine Glatze rasiert hat, aber den Schnauzbart noch hat stehen lassen. Den hat er dann zum Halbfinale abrasiert in beiden Rennen. Absolute Dominanz von Adam Peaty, der im Startbereich gleich aufliegt mit dem Feld und sich dann wirklich, und das in dieser Qualität in der Weltspitze selten bis nie zu sehen, der sich wirklich mit jedem Brustzyklus Zentimeter um Zentimeter wegschwimmt vom Feld, bis er dann auf den letzten 25 Metern eine Länge vor allen anderen ist. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend und in dieser Dominanz wirklich einzigartig zu sehen. Auch wenn ihm nie die Anzahl Goldmedaillen zuteil werden wird, die ein Michael Phelps geholt hat, der mit Lagen, Delfin und den Kraulstaffeln natürlich deutlich vielseitiger auch unterwegs war. Aber diese Dominanz hier anzuerkennen von Adam Peaty, da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Ebenfalls anerkennen sollten wir die ersten beiden Starts von weiteren zwei Olympianeulingen, Lukas Matzerath und Fabian Schwingenschlögel, die sich alle beide glücklicherweise tatsächlich fürs Halbfinale qualifizieren konnten. Fabian Schwingenschlögel im Vorlauf 59,49 Sekunden, Lukas Matzerath neue Bestzeit geschwommen 59,40 Sekunden. Lukas in seinem ersten Olympiarennen sehr, sehr mutig vorneweg, konnte dieses Tempo auch bis ins Finish hinten raus halten, also von seinem Trainer Magia Sundara sehr gut vorbereitet worden in Kumamoto und sich jetzt auch offensichtlich in Tokio sehr gut akklimatisiert. Fabian Schwingenschlögels Taktik war etwas anders, vorne eher zurückhaltend, hatte im Vergleich mit Lukas nach 50 Metern 2 Zehntel Rückstand und hat dann aber eher auf der zweiten Bahn attackiert, konnte hier auch etwas schneller 1 Zehntel Rückstand gut machen. Beide haben sich qualifiziert fürs Halbfinale, Lukas als 11., Fabi Schwingenschlögel als 14. Das Stresslevel steigt dann natürlich nochmal, man wird etwas aufgeregter zum Halbfinale, man weiß, okay, jetzt hier unter die besten 8 schwimmen, dann geht's um die Wurst. Wenn du eine Bahn hast, hast du eine Chance aufs Finale und auch da ist beiden deutschen Startern Respekt auszusprechen, das haben sie sehr, sehr gut bewältigt, die Aufgabe im Halbfinale, auch wenn es, so viel sei vorweggenommen, als 9. und als 10. Platzierter nicht für eine Teilnahme am morgigen Finale gereicht hat, aber beide konnten ihre Vorlaufzeit nochmal steigern, dementsprechend für Lukas Matzerath steht eine neue Bestzeit zu Buche, 59,31 Sekunden, damit auch als 9. sehr, sehr knapp am Halbfinale gescheitert, wobei man ihm aber definitiv zugutehalten muss, und das sei hier erwähnt, er war der jüngste Halbfinalteilnehmer von allen Startern, und zwar Martin Nengi ist noch Jahrgang 99 und dann kommt Lukas Matzerath mit Jahrgang 2000, dann kommen schon die 98er Jahrgänge. Also wir haben hier einen Nachwuchsbrustschwimmer mit ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial, dessen Karriere uns hoffentlich noch viel, viel Freude machen wird. Der nicht ganz so mutig angeht, der ungefähr 1/10 langsamer die ersten 50 Meter geschwommen ist, das Ganze aber in einer schnelleren Zeit auf der zweiten Bahn umsetzen konnte, das dann zu einer 900. schnelleren Bestzeit führte. Fabian Schwingenschlögel hat aus seinem Vorlauf etwas gelernt gehabt, ist etwas mutiger die ersten 50 Meter angegangen, war hier 0,4 schneller als im Vorlauf, war dann etwas langsamer auf der Rückbahn. Das sah auch schon relativ schwer aus, kam damit auch nicht an seinen deutschen Rekord ran, den er in 58,95 Sekunden in Heidelberg aufgestellt hatte. Damit hätte es fürs Finale gereicht, aber als Olympia-Neuling, wie gesagt, ist der Druck und die Belastung nochmal eine ganz, ganz andere. Fabian Spingenschlügel ja auch kein ganz junges Kaliber mehr. Welcher Jahrgang ist Fabi? Jahrgang 91, also zwischen ihm und Lukas liegen 9 Jahre. Trotzdem können wir hoffen, dass uns die beiden in Zukunft noch Freude machen werden auf der 100 Meter Bruststrecke. Eine Zeit von 59,18 Sekunden hat gereicht, um sich fürs Finale zu qualifizieren, also hier fast 0,2 Rückstand für Lukas Mazerat, was schon eine kleine Lücke ist für 100 Meter. Adam Peaty ganz souverän vorneweg, Arno Kaminga als Zweiter qualifiziert, auch die beiden absoluten Top-Favoriten. Arno Kaminga im Vorlauf als zweiter Schwimmer erst überhaupt unter 58 Sekunden geblieben. Dann Nicolo Martinenghi, Jan Tsibai und Michael Andrew als Fünfter ins Finale. Bei Michael Andrew dürfen wir nochmal abwarten, ob er im Finale eine Steigerung hinlegen kann. War jetzt im Halbfinale schon langsamer als im Vorlauf. Damit steht auch bloß noch ein Rennen aus für heute, nämlich die 4x100 Meter Freistil der Damen. Hier hatte der DSV eine Staffel am Start und vermessenerweise hat der ZDF-Kommentator wohl irgendwie die Hoffnung gehabt, dass die deutsche Frauenstaffel hier ins Finale vorrückt. Das war super, super unrealistisch mit ihrer reinen Meldezeit von 3:38,20. Hätte schon eine immense Steigerung stattfinden müssen, um sich fürs Finale zu qualifizieren. Ich versuche gerade einmal nebenbei nachzugucken, welche Zeit es jetzt hätte sein müssen fürs Finale. Da unten ist die Zusammenfassung. Einmal klicken. Mit dem 8. Platz 3:35,90 ist von den Schweden geschwommen worden. Also gute 2,5 Sekunden hätte man sich steigern müssen aus deutscher Sicht. Und das ist einfach unrealistisch, das muss man so ehrlich sagen. Für den DSV am Start waren Lisa Höping, waren Annika Bruhn, Marie Pietruschka und Hanna Küchler. Lisa Höping, Hanna Küchler waren die einzigen beiden, die so ungefähr an ihre Quali-Zeiten ranschwimmen könnten. Lisa Höping 1800 langsamer, 54,83 Sekunden geschwommen, Annika Bruhn 54,33, Marie Pietruschka 55,31 und Hanna Küchler als Schlussschwimmerin 54,86 Sekunden. Überraschenderweise, Hanna Küchler war als viertschnellste qualifiziert, also als letzte Staffelschwimmerin qualifiziert und wurde hier vom DSV auch ganz ans Ende gesetzt, entgegen der sonst üblichen Taktik. Ihr merkt schon, ich reite da gerne mal etwas mehr drauf rum, weil ich das, wie gesagt, nicht so festgemeißelt finde, sondern immer entschieden werden sollte. Je nach Verfassung der Sportler und je nach genereller Taktikaufstellung der Staffel. In meinen Augen, okay, gute Zeit, 3:39,33. Für mir sind zwei Sachen aufgefallen. Zum einen waren die Reaktionszeichen sehr, sehr langsam im Rahmen von 38 bis 58 Hundertstel. Positiv hervorsticht hier Hanna Küchler, die in 26 Hundertstel gewechselt hat von Marie Pietruschka auf Hanna Küchler. Und hier hat der DSV auf jeden Fall einiges an Zeiten verschenkt. Normalerweise, oder der Großteil der anderen Staffeln lag so bei 20 Hundertstel oder sogar deutlich drunter. Damit verschenkt man auf Seiten des DSV natürlich 0,5 bis 0,8 Sekunden, die man hätte schneller sein können. Das hätte dann statt des 13. Platzes aber nur für einen Platz besser, also auf den 12. Platz gereicht und hätte auch nicht gereicht, um in den Bereich der zusammenaddierten Meldezeiten vorzustoßen. Von daher kleine Kleinigkeiten, über die wir hier reden, das war nicht das Problem. Viel eher war so mein Eindruck, dass sich zum einen die drei Olympianeulinge sehr, sehr gut geschlagen haben. Lisa Höping, Hanna Küchler, die beide im Bestzeitbereich geschwommen sind. Marie Pietruschka, die 0,6 über ihrer Bestzeit- bzw. Staffel-Quali-Zeit geblieben ist. Wobei man hier jetzt dazu sagen muss, das kann durchaus einen Grund haben, denn sowohl Marie Pietruschka als auch Annika Bruhn schwimmen später nochmal in der 4x200 Meter Freistil-Staffel. Und wenn das Tapern auf diesen Höhepunkt ausgerichtet ist, dann kann es jetzt bei der 4x100 Meter Staffel noch nicht so schnell laufen und die 4x200 Meter Staffel hat sowohl klare Finalchancen als auch das Potenzial, dort für eine Außenseiter-Überraschung zu sorgen. Dass sowas möglich ist, haben wir heute am ersten Wettkampftag gesehen. Was haben die internationalen Staffeln gemacht? Die Australierinnen sind wie erwartet vorneweg geschwommen, stellen damit den ersten Weltrekord der Schwimmwettbewerbe auf, sind als erste Staffel jemals unter 3 Minuten 30 geblieben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und 3:29.69 haben sie angeschlagen. Überraschenderweise die beiden langsamsten Schwimmerinnen vorne weg. Das kann man sich dann leisten, wenn man auf der dritten Stelle eine Emma McKeon hat, die nach ihren 100 Meter Delfin im Halbfinale noch nicht so ausgepowert ist, sondern dann hier über die 100 Freistil 51,35 Sekunden schwimmen kann und damit satte 7/10 schneller war als die zweitschnellste aller Frauen, die hier im Wasser unterwegs waren. Das war Femke Heemskerk in 52,00 Sekunden und 52,05 und dann tut sich nochmal eine Lücke auf von 2/10 bzw. 6/10 zur zweit- und drittplatzierten Schwimmerin. Also Emma McKeon hier mit einem riesigen Ausrufezeichen für das 100 Meter Freistilrennen, das später noch diese Woche stattfinden wird. Kate Campbell hat die Staffel dann nach Hause geschwommen, 52,2 Sekunden. Ja, und damit haben wir einen neuen Weltrekord in den Geschichtsbüchern stehen. Die Kanadier belegten in einem spannenden Finish gegen die Amerikanerinnen den 2. Platz. Die USA sind damit 3. geworden. Interessanterweise haben sowohl die Australier als auch die USA als auch die Niederländer ihre jeweils langsamste Schwimmerin an die Startposition gesetzt, um dann das Rennen eher so von hinten aufzurollen. Die Niederländer sind 4. geworden, also den langsamste Schwimmerin hier im Weltmaßstab nach vorne zu bringen, muss keine nachteilige Taktik sein, wenn man vielleicht gegen die Konkurrenz doch überlegen ist. Was ist noch als letztes aufgefallen hier? Maggie McNeil, Emma McKeon, Sarah Sjöström und Louise Hansen, zwei Teilnehmerinnen mit Sjöström und Hansen aus der schwedischen Staffel, sind vorher im Finalabschnitt auch schon das 100 Meter Delfin Halbfinale geschwommen. Alle vier, sowohl McKeon als auch McNeil, als Sjöström, als auch Hansen, haben sich im Delfin-Schwimmen auch für das Finale qualifiziert. Also wir haben hier durchaus eine Leistungsverträglichkeit, die wir in Deutschland noch etwas vermissen. Aber ist auch eine Sache, die über die Zeit aufgebaut werden sollte. Wir gratulieren also den Australierinnen zum ersten Weltrekord. Wir gratulieren Henning Mühlleitner zu einem wahnsinnig überraschenden und wahnsinnig tollen 4. Platz über die 400 Meter Freistil. Lukas Matzerath und Fabian Schwingenschlögel zum Halbfinale in über die 100 Meter Brust. Damit Lukas Matzerath auch zwei neue Bestzeiten geschwommen. Lukas Mertens belegt den 12. Platz über 400 Meter Freistil. Und Jakob Heidmann belegt ebenfalls den 12. Platz, verpasst sein deutschen Rekord um nur eine Hundertstel über die 400 Meter Lagen und konnte mit Sicherheit etwas besser einschlafen heute Abend. Damit lässt sich festhalten, das war ein sehr, sehr, sehr solider Auftakt für den Deutschen Schwimmverband. Damit können wir sehr zufrieden sein und frohen Mutes auf den zweiten Wettkampftag am Sonntag jetzt blicken. Wir sind gespannt, was sich dort noch tut. Da stehen ja insgesamt 8 Starts für die deutschen Schwimmer und Schwimmerinnen zu Protokoll, zu Buche auf dem Zettel. Wir drücken die Daumen dafür und dürfen auch gespannt sein, was die Konkurrenz noch abliefert. Wie das dann gelaufen ist, das hört ihr am Montagmorgen von mir. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's für hier. Ciao.